Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt.
Erotikforum FM.
Offen, ehrlich, intim.
Der Gedanke, bis ans Ende meines Lebens nur noch mit dieser einen Person Sex zu haben, ist für viele manchmal etwas trist. Es gibt so viele, die sich denken, also ich könnte das voll, dass ich mit mehreren verschiedenen Personen Sex habe. Übrigens ist ein Dreier eine der häufigsten Fantasien der Menschen. Was uns Hollywood erzählt, wie Beziehungen funktionieren, die kriegt die Krise.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erotikforum FM Podcasts. Heute habe ich zum zweiten Mal Natascha Dieter Berger zu Gast. Sie ist Psychotherapeutin aus und mit Leidenschaft und Expertin für alternative Beziehungsmodelle. Sie wird uns spannende Einblicke in die Welt der verschiedensten Beziehungsformen geben. Polyamorie, offene Beziehungen oder die klassische Zweierbeziehung. Natascha spricht offen und ehrlich über die Herausforderungen, Chancen und Missverständnisse, die mit diesen Lebensweisen verbunden sind. Freut euch auf ein Gespräch, das zum Nachdenken anregt und vielleicht sogar eure eigene Sicht auf Beziehungen verändern wird. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Natascha, es freut mich, dass du heute hier bist.
Hallo Jenny, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wir wollen heute über Beziehungsformen sprechen und was es denn alles für Beziehungsformen gibt. Kennt man denn alle Beziehungsformen, die es gibt?
Oh mein Gott, das glaube ich nicht, weil es ist ja immer eine Definitionsfrage. Und ich bin ja auch ein Fan dafür, dass man auch schauen kann, wie möchte ich denn meine Beziehungsform einfach nennen, weil oft geht's die anderen ja gar nichts an und ich muss mich damit wohlfühlen. Natürlich, was wir kennen und was ganz klar ist, ist unsere mononormative Welt. Das heißt, wir führen offiziell monogame Beziehungen, oft auch noch nach dem Escalator-Prinzip, das heißt eben wie Stufen, dass man sagt, man ist mal zusammen und irgendwann zieht man zusammen, irgendwann heiratet man, dann kriegt man ein Kind, dann zieht man in ein Haus oder so, ja. Und das ist das klassische Escalator-Prinzip und dann kommt man irgendwann drauf, warte mal, will ich das so eigentlich? Passt das für mich eigentlich? Ja? Oder wir beäugen Menschen, die dieses Escalator-Prinzip so nicht leben, irgendwie komisch, weil können die eigentlich eine echte Beziehung führen, wenn die nicht miteinander wohnen? Geht das überhaupt? Ist das nicht weniger wert? Also da gibt es ganz viele Fragestellungen, somit muss sich jeder einfach einmal, finde ich, für sich selbst entscheiden, wie er denn sein Leben leben möchte. Aber klar ist, dass was uns vorgelebt wird, auch von Hollywood, ist halt im Normalfall einfach eine mononormative Zweierbeziehung.
Mhm. Das heißt, was gibt es denn dann auf dem Gebiet nicht normal, nicht monogam?
Ja. Erstens gilt es zu unterscheiden, es gibt sowas wie soziale Monogamie und es gibt sexuelle Monogamie. Soziale Monogamie heißt, ich habe eine Person, mit der ich meine emotionalen Lebenswelten einfach teile. Das heißt, sehr oft sieht man, dass klassischerweise ein Mann mit seiner Frau seine intimsten Gedanken teilt, seine Sorgen etc. Aber Freunde, mit denen er das in dem Detailgrad teilt, gibt es oft seltener. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann die sexuelle Monogamie. Das heißt, mit wem lassen wir uns dann eigentlich ein? Und jetzt gibt es da eben diese eine Grenze dann auch zwischen Einvernehmlichkeit, weil was wir auch alle kennen, die meisten oder viele, die monogam leben, haben doch schon mal einen Seitensprung erlebt.
Ja.
Und deswegen finde ich das gar nicht so monogam, aber halt nicht einvernehmlich. Und ich finde es viel ehrlicher, wenn ich sage, okay, wie wollen wir denn? Und ich verstehe, wenn du andere Bedürfnisse zwischendurch auch hast. Und lass uns doch drüber reden, ob und wie wir das ausleben können oder auch nicht. Ja, dann zumindest. Der Gedanke, bis ans Ende meines Lebens nur noch mit dieser einen Person Sex zu haben, ist für viele manchmal etwas trist, wenn man so drüber nachdenkt. Ja.
Ja.
Und die Frage wäre, okay, wie könnten wir es denn sonst noch machen? So, und weil du jetzt gefragt hast, was für Formen gibt es denn? Ja, also es gibt, wenn man startet einmal mit dem klassischen Betrügen, was ja auch nicht monogam ist. Und dann würde ich sagen, ist dann die nächste Stufe Don't-Ask-Don't-Tell-Beziehungen. Das heißt, wir reden nicht drüber, wir haben uns irgendwann einmal ausgemacht, du kannst machen, was du willst, ich mache, was ich will, aber wir schauen, dass der andere einfach nichts davon mitbekommt und fragen nicht nach und so.
So aller stilles Arrangement.
Ja, das ist meiner Erfahrung nach eine extrem schwierige Variante, denn ich sage jetzt, die dritte Person im Bunde kann nicht überprüfen, ob das stimmt oder nicht, weil wie kann ich als außenstehende Person jetzt checken, stimmt das oder bescheißt die andere Person jetzt nicht doch?
Ja.
Und das macht es oft schwierig. Ja? Und das ist auch von den Dynamiken her, ist Don't Ask, Don't Tell eher wie Affären, also nicht einvernehmlich. Ja? Wie wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben eine offene Beziehung. Was ist denn eine offene Beziehung? Wenn wir jetzt, gibt es auch mehrere Varianten, aber das eine klassische Thema wäre zum Beispiel, okay, ich habe dann ein Tinder-Profil und check mich einfach durch und habe halt hin und wieder sexuelle Kontakte zu dem anderen und mein Partner ebenso oder auch nicht, je nachdem. Dann gibt es auch das Swingen, was wahrscheinlich im Erotikforum, gehe ich davon aus, sehr bekannt sein wird.
Ja, ja.
Also Swingen ist eher, dass man gemeinsam wohin geht und wahrscheinlich auch gemeinsam mit anderen Menschen Sex hat, ob das jetzt Pärchentausch ist oder was auch immer. Ja. Aber meistens ist es eher im Beisein von meiner Hauptbeziehungsperson.
Mhm.
Und oder auch ein Dreier wäre jetzt auch eine Form von Nicht-Monogamie, klar. Ja. Und übrigens ist ein Dreier eine der häufigsten Fantasien der Menschen, ja. Also die häufigste erotische
Form gekommen.
Genau. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine Stufe, in der man sagt, okay, Polyamorie. Polyamorie bedeutet einfach, dass ich nicht nur sexuelle Kontakte mit anderen Personen habe, sondern dass ich auch wirklich Beziehungen habe. Und wenn ich mir anschaue, was klassische Affären wären, wo jemand eben jahrelang vielleicht eine Affäre nebenbei hat, ja, würde ich sagen, das sind auch emotionale Bindungen, die da schon stattfinden. Ja. Ja. Also eine jahrelange Affäre, wenn ich habe, dann bin ich weder sexuell noch sozial monogam. Ja.
Da gibt's ja dann auch die Asexualität.
Ja.
Und es gibt auch, soweit ich mir erklären habe lassen, die romantischen Gefühle, die ja eher liebesbezogen sind, und die sexuellen Gefühle. Das heißt, man kann ja durchaus auch als asexueller Mensch eine Beziehung führen, die dann wiederum nur in die romantische Richtung geht. Das ist ja, ja auch noch eine Beziehungsform.
Es gibt so viele Ebenen natürlich, ja, klar. Also Polyamorie ist klassisch auch für Asexuelle besonders interessant, wenn sie sagen, sie wollen eine romantische Beziehung mit ihrer Beziehungsperson eben führen und die Beziehungsperson hat aber eben auch Lust und möchte auch ihre Sexualität leben und dann darf sie das halt mit jemand anderem.
Geht's da ums dem anderen oder der anderen was zu gönnen?
Ich finde, das ist ein wesentlicher Teil, natürlich.
Was ist mit der Eifersucht?
Die gibt's. Und Eifersucht ist einfach ein Thema, das da ist. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und Eifersucht startet ja nicht nur beim Austausch von Körperflüssigkeiten. Aber dort hat es meistens ihren Gipfel. Sondern wenn ich sage, hey, komm, lass uns doch zu einem Fußballmatch gehen. Das wird vielleicht kein Problem sein, aber vielleicht auch schon. Ja? Das heißt, vielleicht ist doch mein Partner auch schon eifersüchtig, wenn ich jetzt lieber mit dir auf ein Fußballmatch gehe, weil mit dir das Anfeuern so viel leibender ist. Ja?
Glaub mir, das wäre schon leibend, meine Liebe.
Ja, eben. Also ja. Eifersucht ist immer da und ich finde auch in Polyamoren-Beziehungen geht es jetzt nicht darum, keine Eifersucht zu haben, sondern sich die zuzugestehen und damit umzugehen. Ich bin immer, alle Gefühle sind willkommen, wenn ich mir anschauen kann und wenn die sein dürfen, dann muss ich sie nicht wegschieben und wenn ich sie wegschiebe, dann würden sie hinten im Schatten sozusagen wachsen. Da gibt es auch ganze Seminare oder Menschen, die sich auf Schattenseiten konzentrieren, das lässt sich auch sehr gut vermarkten. Ja? Aber wenn ich sie hervorhole und da dürfen sie einfach auch sein, sage ich, hey komm, ja, ich bin jetzt echt eifersüchtig, wenn du mit einem anderen hingehst, aber ich werde irgendeinen Weg finden, damit umzugehen, weil ich nicht will, dass du dich einschränkst. Ich will, also ich glaube, der Hauptunterschied, es macht dann einen Switch, finde ich, im Denken und im Sehen, weil ich möchte, dass mein Partner freiwillig zu mir zurückkommt und gerne mit mir irgendwo hingeht und nicht, weil er muss, weil wir in einer Beziehung sind. Ich finde, das gibt eine ganz andere Wertigkeit. Ja? Das heißt, zu wissen, er ist ein attraktiver Mann und er könnte, weiß Gott, wie viele Frauen haben und hat keine Ahnung, Angebote noch und nöcher, die ja natürlich, ich kann sie mir nicht verbieten, weil das ist ja auch nur in meinem Kopf eine Illusion, dass man sagt, nur weil wir irgendwie zusammen sind oder vielleicht sogar verheiratet sind, dass er wieder zu mir zurückkommen muss, sondern Schaß muss er, ja.
Ja.
Aber er kommt freiwillig immer wieder, weil er mich so leibend findet. Und das Coole finde ich auch, wenn man von in diesem Fülle-Denken, nenne ich es jetzt mal einfach, bleibt, dann werde ich auch schauen, dass ich mich selbst attraktiv halten muss.
Ja, ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ja auch dann
genau
ein bisschen eine Herausforderung ist.
Ja, und das kennen wir wahrscheinlich alle von unserem Single-Dasein, dass wenn wir uns um uns selbst und unsere Bedürfnisse kümmern, dann sind wir einfach besonders attraktiv, weil wenn wir dann happy einfach auch sind, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Und das muss doch in einer Beziehung nicht aufhören.
Wie wichtig ist es, dass man dem Partner oder der Partnerin zeigt, dass ich mich auch für den Partner oder die Partnerin, die, mit der ich jetzt, sage ich mal, die Hauptbeziehung habe, mich schön mache und mich sei es rasieren, sei es Augenbrauen zupfen, sei es halt bei Frauen, ja, sei es beim Mann, was auch immer.
Ja, natürlich. Also ich würde auch sagen, das sind auch kleine Formen von Geschenken. Ja. Also wenn ich mich um mich selbst kümmere und pflege oder vielleicht, wenn ich weiß, dass mein Partner es besonders mag, wenn ich rasiert bin oder vielleicht sogar, wenn ich nicht rasiert bin, dann kann ich ihm ja da auch ein Geschenk machen und das mal einfach für ihn tun. Ne? Und was ja auch ein Klassiker wäre, wie kommen manchmal Leute drauf, dass eigentlich eine Affäre im Gang sind, wenn sie plötzlich nach Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten wieder beginnen, mehr Sport zu machen, sich mehr zu pflegen oder so. Es wäre doch schön, wenn man das einfach behält. Auch
für sich selbst vielleicht?
Natürlich für sich selbst. Das Ego ist schon wichtig auch, ja, ganz wichtig. Und Polyamorie ist auch, oder überhaupt sexuell nicht monogam das ist zu sein, das ist immer eine Ego-Kränkung, wenn mir jemand sagt, er hat dem anderen lieber. Das ist einfach so oder will jetzt gerade mit jemand anderem was machen. Da darf ich auch gekränkt sein, aber wir brauchen es nicht überbewerten. Sondern dann suche ich mir doch was, wo ich mein Ego zwischendurch ein bisschen streicheln kann. Also alles im gesunden Rahmen natürlich.
So kann jeder auf sich selber Acht geben und jeder kann sich das nehmen, was ihm oder ihr gerade gut tut. Und vielleicht ist es eben manchmal auch nicht die Person, mit der ich mein Hauptleben lebe, die mir in dem Moment gerade gut tut.
Ja, das kann schon sein. Ich meine, weil du gerade sprichst, eben auch Hauptleben, das ist ja auch ein Klassiker. Polyhierarchie wäre das, ja. Das heißt, du hast eine Primary-Beziehung, sozusagen, oft nennt man das auch Nesting-Partner, wenn man gemeinsam wohnt, vielleicht auch Finanzen gemeinsam teilt, weil uns diese Variante häufig am nähesten ist, wenn wir sagen, wir sind ein Hauptpaar und haben nebenbei zum Beispiel sekundäre Beziehungen oder tertiäre sogar oder einmal Kontakte, muss aber gar nicht so sein. Ja? Das heißt, es könnte ja auch sein, dass ich einfach mehrere gleichwertige Beziehungen führe und habe. Ja? So wie bei Freundschaften kann es ja genauso sein, dass ich sage, ich habe mehrere gute, sehr gute Freunde.
Ja, richtig, ja.
Ja, und mit der einen Person mache ich eher diese Dinge, mit der anderen Person mache ich eher diese Dinge. Manchmal machen wir auch zu dritt was. Das wäre jetzt eben auch spannend, weil gerade, ich finde, im nicht-monogamen Bereich ist es sehr häufig sexuelle Nicht-Monogamie interessiert, also sehr viele Menschen interessieren sich dafür, sagen wir es mal so.
Ja. Yeah.
Wenn man es aber wirklich auf einer Beziehungsebene auch nicht monogam lebt, dann wird es einfach maximal kompliziert. Ja, also einfach nur
das
mal.
Das ist mir auch dieser Gedanke gekommen, weil ich mir gedacht habe, man hat ja nicht die Zeit. Also das Leben ist ja zeitlich begrenzt auch.
Genau. Also in polyamoren Beziehungen ist es einfach besonders wichtig, die zeitlichen Ressourcen im Griff zu haben. Also ein Google-Kalender ist sozusagen Standard-Repertoire, ohne den geht's.
Man muss offensichtlich gut organisiert sein.
Ja, voll. Weil Zeit ist das Einzige, was wirklich begrenzt ist. Ja. Und alles andere kann man irgendwie managen. Und das ist halt dann, ja, okay, mit wem mache ich wann, wo, wie, was? Und wenn wir jetzt beim Klassiker wären, dass ich sage, wir haben eine Hauptbeziehung und eine Nebenbeziehung und dann tingle ich zwischen meinen zwei Beziehungen hin und her und dann komme ich irgendwann einmal drauf, warte mal, eigentlich brauche ich zwischendurch auch Me-Time.
Ja, das wird dann richtig, richtig kompliziert.
Ganz genau.
Mit der Organisation. Da bin ich nicht so der Profi, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen eine Chaotin.
Ja.
Ja. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema und es betrifft ja Ich habe das Gefühl, in der derzeitigen Zeit denken viele darüber nach. Es wird selten noch ausgelebt oder dazu gestanden.
Ich glaube, in der Öffentlichkeit dazu gestanden ist das, was das Schwierige ist. Weil Ausleben, glaube ich, tun sehr viel mehr, als man sich denken würde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen auch beim Erotikforum angemeldet sind. Und ja, die Menschen interessieren sich einfach dafür, weil es gibt so viele, die sich denken, also ich könnte das voll, dass ich mit mehreren verschiedenen Personen Sex habe. Ja. Aber dass mein Partner oder meine Partnerin, die soll nur mich wollen.
Ja, das wollte ich auch vorher gerade sagen, weil du das Ego angesprochen hast. Das Ego, ich kann mir zumindest vorstellen, dass das Ego da oft ein Hindernis ist, nämlich auch das egoistische Denken. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt mit dem jemand anderem was gönnen. Wenn ich jemand anderen liebe und wirklich voll und ganz liebe, schaffe ich es dann, jemand auch oder meinem Partner, meiner Partnerin das zu gönnen, was ihm oder ihr gut tut. Und ich habe das, ich würde jetzt die These aufstellen, dass das möglicherweise gegen Eifersucht wirken könnte. Aber da bist du die Expertin.
Naja, es gibt einen Begriff, der nennt sich Mitfreude. Das heißt, wenn ich mich freuen kann für meinen Partner oder meine Partnerin, dass ihr bzw. ihm etwas Schönes widerfahren ist, ja. Das können wir meistens zum Beispiel bei einem Job, aber auch nicht immer, wenn mein Partner einen fantastischen Job bekommen hat, wo er mehr Geld kriegt und seine Träume leben kann, weil ich sage, hey, yeah, wie toll. Aber vielleicht auch nicht immer, weil wenn ich selber gerade super unglücklich in meinem Job bin, tue ich mir vielleicht ein bisschen schwer damit. Ja.
Und glaubst du denn, dass das mit dem eigenen Wohlfühlen schon stark zu tun
ja,
hat?
Ja, natürlich.
Also wenn ich glücklich bin, dann kann ich jemand anderem gönnen, auch glücklich zu sein.
Na voll, weil wenn es mir gerade nicht gut geht, dann sind ja meine Ressourcen einfach begrenzt, ja. Und wenn ich jetzt eh schon in einem Mangel bin und dann kriege ich noch weniger, dann, weil ich, es ist ja dann immer die Angst dahinter, dass ich sage, okay, also eine gewisse Form von Verlustangst steht im Normalfall zwischen hinter Eifersucht, weil wenn du mit jemand anderem Zeit verbringst und nicht mit mir, also dann verbringst du doch weniger Zeit mit mir. Das heißt, ich habe automatisch ein bisschen weniger, aber wenn es mir fantastisch geht, dann ist es doch viel einfacher, dir auch zuzugestehen, dass du was anderes machst, ja, weil ich eben keinen Mangel habe. Aber je schlechter es mir im Moment selber geht, umso schwieriger wird es für mich werden, dir etwas zuzugestehen, etwas, auch wenn es was Gutes ist, wo ich halt nicht dabei bin. Ne?
Kann man das so zusammenfassen, dass es wieder eigentlich nur mit mir selbst zu tun hat? Nämlich, wenn ich zufrieden bin, dann gönne ich dem anderen die Zufriedenheit. Und dann ist eigentlich jeder zufrieden.
Eindeutig, jein.
Okay.
ich mache ja die Polygruppe Wien. Ich leite die Polygruppe Wien. Das heißt, wir haben eine psychotherapeutische Selbsterfahrungsgruppe, wo wir Menschen, die nicht monogam leben, einfach begleiten. Und das mache ich gemeinsam mit dem Reinhard Geider, der damals die Schwelle Wien gegründet hat. Mhm. Und da legen wir einfach absolut immer den Fokus, dass ich sage, was will ich und warum will ich was? Weil die Mononormativität, ja, ist oft eine Form auch von Co-Abhängigkeit. Ich war letztens erst wieder bei einer Hochzeit und die Standesbeamtin sagt, dass mit der Ehe geht man die Verpflichtung ein, 100% Verantwortung für das Glück und die Zufriedenheit des Ehepartners zu übernehmen. Da kriege ich die Krise, wenn ich das höre.
Ich auch.
Ja, eben, weil das, nein, bitte, für mein Glück bin ich schon selbst verantwortlich. Und dennoch, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, ich kann nicht alleine mich darum kümmern, dass ich, wenn ich alleine in einer Ecke sitze, muss ich nicht glücklich sein. Bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber ich bin dafür verantwortlich und ich übernehme Verantwortung für mich und für meine Gefühle und schaue, wie muss ich die Rahmenbedingungen in meinem Leben setzen, so dass es mir gut damit geht. Und manchmal passt's nur einfach nicht, ja. Weil wenn ich sage, hey, komm, love is not enough, manchmal ist das leider wirklich so, ja. Weil wir uns lieben und weil da eine Anziehung ist, heißt das noch lange nicht, dass wir kompatibel sind. Beziehungsweise wenn es die Frage, wie sehr muss man schauen, auch auf das Lebensglück, jetzt werden wir doch wieder bei Glück bezogen, was wollen wir denn? Weil wenn ich Kinder will und du willst keine, gibt's dann die Variante, ist Co-Parenting andenkbar oder nicht? Also, und dieses, wie wollen wir unsere Beziehung gestalten, gibt so viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen, aber wahrscheinlich nicht innerhalb dieses Escalator-Prinzips.
Ich muss sagen, es bringt mich auch zum Nachdenken.
Das freut mich. Das wäre auch mein Anspruch.
Ja.
Weil ich denke mir oft, dieses alles, was uns vorgelebt wird, wie wir geprägt sind, was uns Hollywood erzählt, wie Beziehungen funktionieren, die kriege ich die Krise. Ja. Oft genug leider, ja, weil das ist nicht das Leben. Das ist genauso wenig wie, so wie ein Porno ist, ist auch wahrscheinlich wenigstens Fälle, wie die Menschen wirklich Sex miteinander haben. Ja. Ja, und somit ist es in Beziehungen auch. Menschen haben Bedürfnisse, manchmal geht es ihnen schlechter, manchmal geht es ihnen besser. Und ja, flexibel sein ist immer schon eine Königsdisziplin gewesen.
Natascha, du hast mir im Vorfeld berichtet, dass du ein Buch rausbringen wirst.
Ganz genau. Ich habe meine Masterthesis über Polyamorie und Identität in einer psychotherapeutischen Beziehung geschrieben. Mhm. Und das wird jetzt im Papst Verlag veröffentlicht.
Tatsächlich im Papst Verlag?
Ja, genau. Okay. Wie spannend.
Gell? Das ist wirklich aufregend, muss ich sagen. Ja,
und es ist besonders interessant, da ich halte auch Vorträge über Beziehungsnetzwerke etc. Und auch in meiner Recherche, ich schaue mir immer wieder Studien an, was finde ich denn aktuell dazu. Und ich muss gestehen, ich bin dann sehr, sehr stolz, dass ich doch da sehr am Zahn der Zeit war, weil es jetzt auch neuere Studien gibt oder ungefähr so alt eben wie meine Masterthesis zu den gleichen Schlüssen kommen. Ja.
Ja.
Da bin ich ganz vorne mit dabei. Ja.
Magst du da einen ganz kurzen Einblick vielleicht erzählen?
Es ist eine qualitative Arbeit, wo ich Menschen interviewe, die eben nicht monogam leben und dann eben eine Zusammenfassung gebe, klassisch eben wissenschaftlich. Identität ist ein interessantes Ding, denn nur durch das Du weiß ich, wer das ich bin. Ne? Also wir brauchen wahnsinnig diese Rückmeldung von unserem Umfeld. Wenn ich alleine in einem Wald bin, habe ich ein ganz anderes Ich-Verständnis, wie wenn ich mich eben als soziales Wesen
fühle,
unter anderen Menschen bewege.
Ja.
Genau. Und wenn ich jetzt in Psychotherapie bin und meine Therapeutin oder mein Therapeut kann mit einem nicht monogamen Beziehungsmodell gar nichts anfangen, ist es einfach zu 100% ein Beziehungsabbruch. Das wäre jetzt ähnlich, wenn wir im Erotikforum sind, wenn du sagst, okay, für mich ist das Sex mit verschiedenen Menschen zu haben wahnsinnig wichtig und dann bist du bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, der ja sein ganzes Leben vielleicht nur mit einer Partnerin oder einem Partner einfach Sex hatte, wird der in diese Lebenswelt viel schwieriger einsteigen können. Und spätestens in dem Augenblick, wo du spürst, dass du verurteilt bist,
ist es vorbei, oder?
Ja, genau.
Mit dem Vertrauen.
Ganz genau. Mhm. Das ist einfach das Allerwichtigste in der therapeutischen Beziehung, ja. Und das ist wieder mit ein Grund, warum wir auch Kappa gegründet haben, die Kinkerware Professional Association, weil es einfach so wichtig ist und weil es mehr Expertinnen und Experten braucht,
Professionisten. Die aufgeschlossener
ja.
auch sind.
Ja. Und ein paar Dinge einfach wissen. Ne?
Ja.
Genau.
Meine lieben Hörerinnen, ich möchte euch auf jeden Fall die Natascha mit ihrer Expertise als Psychotherapeutin ans Herz legen, genauso wie den Verein Kappa, an den man sich ja auch wenden kann, sowie die Polygruppe Wien. Mit diesen Worten möchte ich den Podcast für heute gern beenden. Ich danke dir vielmals, liebe Natascha, fürs Dasein. Danke.
Danke für die Einladung, Jenny. Bye.
Ihr Lieben, so viel zum heutigen Interview. Ich freue mich über Zuschriften unter podcast@erotikforum.fm, um mit mir über eure Erlebnisse, Expertisen oder Meinungen im Podcast zu sprechen. Den Erotikforum FM Podcast könnt ihr nicht nur direkt unter erotikforum.fm hören, sondern auch auf Spotify, Apple Podcasts und eurer Lieblingspodcast-Plattform abonnieren. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Eure Jenny.